Vielleicht kennt der eine oder andere es ja auch. Man sitzt am Sonntagmorgen in der Predigt und man glaubt zuweilen nach den ersten Sätzen des Predigers schon zu wissen, dass dieses Thema wohl eher etwas mit den anderen zu tun hat. Und der eine oder der andere lehnt sich im Zweifelsfalle auch schon entspannt zurück. Ich freue mich an dem heutigen Morgen, dass das Thema ein Thema sein wird, was wirklich jeden Einzelnen hier im Raum angeht. Egal, ob es Kinder sind oder ob man schon lange im Rentenalter ist. Am Thema der heutigen Predigt kommt meines Erachtens niemand ehrlichen Herzens vorbei. Wir wollen heute Morgen über den Begriff der Vergebung sprechen. Und am Anfang möchte ich ganz bewusst jedem von uns heute Morgen die Frage stellen, wo uns im Alltag dieses Wörtchen Vergebung begegnet. Ein Freund, eine Freundin hat dich vielleicht beleidigt, dir etwas Böses getan. Und du stehst vor der Frage, ob du ihr oder ihm verzeihen sollst. Du hast zu Hause in der Familie einen großen Fehler begangen. Und du bittest deine Eltern, deinen Ehepartner oder, das sollten wir nicht vergessen, deine Kinder um Vergebung. Wie werden sie wohl reagieren? Vielleicht ist es dir aber auch schon einmal passiert, dass sich jemand immer wieder ärgert, immer wieder beleidigt und dich dann am Ende auch immer wieder um Vergebung bittet und du vielleicht langsam gar keine Lust mehr hast, diesen Menschen zu vergeben. Und genau dieses Problem, das gab es auch schon zur Zeit Jesu. Und wir wollen hierzu einmal auf ein Wort aus dem Neuen Testament hören, aus Matthäus 18. Ab dem Vers 21. In der Schlachterbibel ist es überschrieben mit das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du über deinen Mitknecht erbarmen oder dich erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Nun, um was geht es konkret in dieser Geschichte? Petrus kommt zu Jesus und fragt ihn: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Wir sehen an dieser Frage, dass wir mit dem Problem der Vergebung nicht alleine darstellen. Wenn uns dieses Problem quält, so dürfen wir wissen, dass auch die Menschen in früheren Zeiten hier nicht anders fühlten und dachten wie auch wir heute. Und wir dürfen auch annehmen, dass sich hier in den nächsten 2000 Jahren daran nichts ändern wird. Was ich bemerkenswert finde an der Stelle, ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige, ist, dass der Fragende hier Petrus ist. Wir erinnern uns, Petrus ist der Fels. Er ist der Fels, auf den der Herr Jesus seine Gemeinde aufbauen möchte. Und genau dieser Fels stellt nun dem Herrn diese Frage. Und Petrus ergänzt seine Frage auch gleich mit einer Antwort. Bis 7-mal? Nun, menschlich gesehen ist Petrus wohl ein sehr, sehr geduldiger Mensch und hätte eigentlich hier auch ein dickes Lob verdient. 7-mal wirst du beleidigt und vergibst immer wieder deinem Gegenüber. Das ist menschlich gesehen zunächst einmal durchaus eine bewundernswerte Leistung. Vielleicht fragen wir uns an der Stelle nämlich mal persönlich. Ich habe mir diese Frage auch immer wieder persönlich gestellt. Wärst du bereit, deinem Mitmenschen von dir aus 7-mal zu vergeben? Ich muss gestehen, dass ich in dem einen oder anderen Fall da mit Sicherheit meine Probleme hätte. Und entgegen der Hoffnung, die Petrus vielleicht hatte, lobt der Herr Jesus ihn nicht für seine Geduld. Ganz im Gegenteil. Er antwortet Petrus: Ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Wir sind alle gut im Kopf rechnen, das sind 490-mal. Das heißt, ab dem 491. Mal können wir dann dem Bruder nicht mehr vergeben, wenn man es so wortwörtlich nimmt. Wir dürfen annehmen, dass Jesus das hier natürlich nicht meinte, sondern auch nach dem 491. Mal ist immer noch nicht Schluss mit der Vergebung. Nein, wir sollen immer wieder bereit sein zur Vergebung. Und der Herr Jesus will hier Petrus klar machen, dass es da gar keine Grenze gibt. Und wir immer wieder bereit sein sollen, unserem Gegenüber zu vergeben. Und weil der Herr Jesus weiß, dass wir Menschen oftmals einen Sachverhalt erst dann verstehen, wenn wir hierzu eine anschauliche Geschichte hören, so erzählt er dem Petrus eine solche. Wir haben einen König. Und dieser König rechnet mit seinen Verwaltern ab, beziehungsweise mit seinen Knechten. Es gibt da verschiedene Übersetzungen. Und einer dieser Männer schuldet ihm einen enormen Betrag. Also zunächst mal steht da nur 10.000 Talente. Und um eine Vorstellung zu bekommen davon, was überhaupt so ein Talent ist, muss man wissen, dass ein Talent 6.000 Denari sind. Und ein Denar wiederum ist der Lohn für einen Tag Arbeit. Das heißt, ein Talent sind demnach ungefähr 6.000 Arbeitstage, im Zweifelsfalle vielleicht 20 Jahre Arbeit. Man kann sich also ungefähr überlegen, was verdiene ich vielleicht in 20 Jahren? So viel ist ein Talent. Das Problem ist jetzt nur, es ist ja nicht nur ein Talent, sondern es sind 10.000 Talente. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und Wenn man diese Schuld des Knechtes hier nimmt, müsste ein normaler Arbeiter die unbedeutende Zahl von 200.000 Jahren arbeiten, um das wieder zurückzahlen zu können. Oder anders ausgedrückt, vielleicht können wir es uns dann besser vorstellen, wir nehmen mal einen Tageslohn an von ungefähr 100 Euro. Ja. Und bei 10.000 Talenten wäre das ungefähr eine Summe von 6 Milliarden Euro. Also durchaus ein nicht unerheblicher Betrag. Wenn ich weiß, wie viel das ist, dann ist natürlich auch klar, dass dieser Mann, diesem König, diese Schulden niemals wird zurückzahlen können. Mal am Rande erwähnt, die Frage ist natürlich, aber die Bibel klärt diese Frage nicht. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, wie schafft es jemand überhaupt, als normaler Verwalter so viel Geld durchzubringen? Aber wir wissen, und das ist auch das Schöne, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn wir die Bankenkrise uns anschauen, es gibt auch heutzutage Menschen, die durchaus in der Lage sind, in relativ überschaubarer Zeit riesige Beträge sozusagen zu vernichten. Gut. Dieser Mann hat einen riesen Schuldenberg und den wird er nie wieder zurückzahlen können. Und der König macht etwas oder hat vor, etwas zu tun, was damals gar nicht so unüblich war. Er wollte nämlich die Frau, die Kinder und den Besitz des Schuldners als Entschädigung verkaufen. Und der Mann, der fängt an zu betteln. Ja? Er bettelt und er bittet um Gnade, um Geduld, denn er wollte ja den Betrag zurückzahlen. Das heißt im Vers 26, da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Nach dem, was ich gerade sagte, ist klar, selbst wenn der Knecht das ehrlichen Herzens vorhaben sollte, ist es ein hoffnungsloses Unterfangen. Aber er bittet zunächst einmal und sagt, ich möchte dir das gerne zurückzahlen. Und der König, der hat Mitleid. Und er erlässt dem Schuldner seine Schuld. Wenn wir an der Stelle abbrechen würden, ist das eine wunderschöne Geschichte. In Hollywood-Manier würde man vielleicht sagen, eine Geschichte mit Happy End. Es ist märchenhaft, so möchte man vielleicht sagen. Ein König, der Mitleid bekommt und dem Untergebenen einen unvorstellbar hohen Schuldenbetrag erlässt. Und würde man an der Stelle vielleicht abbrechen und Menschen, die die Geschichte nicht kennen, fragen, was glaubt ihr wohl, dieser Mann, der nun von dieser Last befreit ist, was wird der wohl anschließend tun? So käme man mit Sicherheit auf Antworten wie vielleicht ein großes Freudenfest veranstalten, seiner Familie diese großartige Botschaft übermitteln. Immerhin ging es ja darum, die Frau zu verkaufen. Ja, die wird jetzt nicht verkauft, auch die Kinder nicht. Das ist eine wirklich frohe Botschaft. Oder vielleicht auch jubelnd durch die Gassen ziehen und allen Menschen die frohe Nachricht mitteilen. Aber, die Geschichte bekommt eine vielleicht zunächst einmal ganz unerwartete Wendung. Dieser Begnadigte zieht nämlich los und schnappt sich nun seinen Mitarbeiter. Und fordert einen wirklich kleinen Betrag von diesem zurück im Vergleich. Ja, es sind 100 Denare. Das heißt, ein Betrag, der nach menschlichem Ermessen auch innerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne zu erstatten wäre. Der Mitarbeiter wiederum kann nicht bezahlen. Und er bittet um Gnade, er bittet um Geduld, das kommt uns bekannt vor. Und die Worte, die er spricht, die kennen wir. Er sagt nämlich, da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Dieser Verwalter, der jedoch schon beim Eintreiben des Geldes seinen wahren Charakter offenbart hat, der ergriff nämlich seinen Mitknecht und würgte ihn, der zeigte nun plötzlich auch gar kein Mitleid. Es heißt nämlich in Vers 30, er aber wollte nicht. Sondern er ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Es ist schön jedoch, dass dieses Erlebnis sich in aller Öffentlichkeit zutrug. Und die Zuschauer, die das mitbekommen, die sind zutiefst empört. Und es heißt, als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, da wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Und der Herr oder König wiederum ist auch zutiefst erschüttert über das Verhalten des von ihm Begnadigten und spricht in 32. Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und auch hier, da sehen wir, wie wichtig es ist, auch Bibelstellen manchmal ganz genau uns anzuschauen, sonst versteht man nämlich den Sinn dahinter gar nicht. Diese Folterknechte, die werden diesen Mann foltern bis zum Ende aller Tage. Ja? Das heißt, die Höhe der Schuld ist so hoch, dieser Tag wird gar nicht kommen. Ja? Also eine Begleichung wird niemals möglich sein. Das heißt, die foltern diesen Mann sozusagen, bis er dann das Zeitliche segnet. So, zunächst einmal so viel zu der Geschichte. Ich denke, jedem von uns sind jetzt soweit die Rahmenbedingungen klar. Ich möchte trotzdem nochmal aber darauf eingehen, weil mir das ganz wichtig ist. Bemerkenswert ist noch einmal, dass der Herr hier mit einer Geschichte antwortet. Und da Jesus das Vorbild auch für uns heute darstellt, sollten wir bei diesem Punkt wirklich kurz verharren. Warum erzählt Jesus hier und auch an vielen, vielen anderen Stellen in der Bibel Geschichten? Warum gibt er nicht, so möchte man vielleicht fragen, auf eine klare Frage eine simple und auch klare Antwort? Nun, Jesus weiß natürlich mehr wie jeder andere um die Besonderheiten und Eigenarten der Menschen. Er weiß, dass wir Dinge uns dann ganz besonders merken können, wenn sie mit Bildern verknüpft werden. Und manchmal muss man schmunzeln, also es gibt ja heute so Lerntrainer, die trainieren dann zum Beispiel auch Kandidaten bei Wetten, dass, und alle stehen davor und überlegen sich, wow, wie kann ich mir so viele Dinge merken? Nun, der Grund ist, dass Lerntrainer heutzutage auch damit arbeiten, sie verknüpfen Aussagen mit bestimmten Bildern, beziehungsweise sie verknüpfen Dinge, sodass derjenige, der das dann hört, an bestimmte Dinge denkt und auch wieder daran erinnert wird. Und der Herr arbeitet ähnlich und er weiß außerdem, dass es wichtig ist, dass beim Zuhörer sozusagen aus eigenem Erkennen der Groschen fällt. Das heißt, der Zuhörer sollte möglichst selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sollte möglichst selbst das Falsche seines Tuns erkennen. Das heißt, Jesus stellt ja auch oft Fragen und dann kriegt er Antworten. Und das heißt, der Zuhörer sollte eine Entscheidung treffen und der Herr sagt dann zu ihm, ja, das ist richtig, was du sagst, genau so ist es. Und der Herr Jesus ist ein Meister darin, durch Beispiele und Geschichten Menschen wirklich auch zum Nachdenken anzuregen. Und nach diesen Vorüberlegungen möchte ich nun noch etwas genauer auch auf diese Geschichte eingehen. Eine Geschichte hat, so möchte man vielleicht sagen, Hauptdarsteller. Und dieser Hauptdarsteller dieser Geschichte, die nun vor mehreren tausend Jahren spielt, die kann man, so glaube ich, auf eine heutige Zeit übertragen, beziehungsweise Menschen auch heute noch klar machen, wer hier welche Rolle spielt. Wir haben zum einen einen König. Der König in dieser Geschichte stellt natürlich Gott da. Der Verwalter oder der unbarmherzige Knecht, das sind wir sündigen Menschen. Das heißt, das bist du, das bin ich. Dieser andere Mitarbeiter, den dieser unbarmherzige Knecht dann nachher wirkt, das sind im Zweifelsfalle unsere Mitmenschen. Das ist der Nächste. Und die anderen, die diesen Vorfall mitbekommen, sind im Prinzip alle Menschen, die das Geschehen soweit mit ansehen mussten. Und der Herr Jesus geht hier auf eine konkrete Frage ein, die uns auch täglich begegnet. Menschen tun uns Unrecht, wir sind traurig, wir sind betrübt, wir sind vielleicht auch wütend. Und was das Ganze im Zweifelsfalle für uns noch viel, viel schwieriger macht, ist, Vielleicht passiert dies immer und immer wieder. Und kennen wir das nicht auch? In unseren Ehen? Als Väter und Mütter? Oder auch bei unseren Freunden, Freundinnen? Wir oder auch unser Gegenüber begehen immer wieder einen ähnlichen Fehler. Und wir oder auch der andere bitten dann um Verzeihung und um Vergebung. Und wie sollen wir reagieren? Wie würdest du ganz persönlich reagieren? Und genau das war die Frage vor 2000 Jahren, als Petrus zum Herrn Jesus kam. Und vielleicht hatte er, wie oben erwähnt, schon gehofft, dass der Jesus sagen würde, du 7-mal, das ist ausreichend. Aber er tut's nicht. Und er fordert uns auf, immer und immer und immer wieder zu vergeben. Und Jesus bringt diese Geschichte. Und bei dieser Geschichte ist auch ganz wichtig, dass dieser mächtige König rechtmäßige Schulden eintreibt. Und dieser mächtige König, der stellt Gott dar. Und Gott hat genauso wie der König in der Geschichte das Recht, über uns zu urteilen. Und auch das Recht, Schulden bei uns einzutreiben. Und ganz wichtig, das bestreitet in der Geschichte im Übrigen keiner. Dieser unbarmherzige Knecht, der sagt mit keinem Wort zum König, was du von mir forderst, ist Unrecht. Nein, er weiß, es ist Recht. Er bittet um Gnade. Und der Verwalter wiederum, der dem König nun diesen Milliardenbetrag in heutiger Währung schuldet, den er niemals wird zurückzahlen können. Niemals. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir dürfen mit Sicherheit alle, die wir heute Morgen hier sitzen, davon ausgehen, dass wir sündigen Menschen heute Morgen für diesen Verwalter stehen. Behalten wir das zunächst nochmal im Hinterkopf. Der Verwalter bittet. Er bittet nun den König um etwas Geduld, bevor dieser dann Familie und Besitz als Wiedergutmachung verkaufen würde. Wie gesagt, er widerspricht nicht. Das ist bemerkenswert. Er weiß, dass der König rechtmäßig handelt. Und wie ist das mit dir heute Morgen? Glaubst auch du, dass Gott das Recht hat, dich einmal zur Rechenschaft zu ziehen? Kannst du es im Herzen akzeptieren und annehmen, dass dereinst die Stunde kommen wird, in der Gott mit dir zur großen Abrechnung schreitet? Ja, wir stolzen Menschen, wir wehren uns ja oftmals dagegen, weil wir es nicht akzeptieren können, dass da jemand über uns gesetzt ist, wo wir doch selbst sein wollen wie Gott. Und wir kennen das nicht nur in Bezug auf Gott. Es mag in der Gemeinde so sein, es mag aber auch mit der Obrigkeit so sein. Die Bibel sagt, wir sollen die Obrigkeit, wir sollen für sie beten. Die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Aber wie oft, und auch da bin ich mit Sicherheit schon schuldig geworden, wie oft reden wir schlecht auch über die Obrigkeit. Wir machen uns vielleicht lustig über sie, wir spotten über sie. Nun, Gott möge an diesem Morgen jedem Gnade schenken, dass er erkennen möge, wo sein stolzes Herz ihn vielleicht daran hindert, seine Schuld vor Gott zu bekennen. Und? Welch eine wunderbare Wendung. Der große und mächtige König hat nun Mitleid und erlässt seinem Verwalter den Betrag. Und auf uns Menschen übertragen ist dies heute Morgen eine wundervolle Botschaft. Wir haben einen großen und mächtigen Herrn, der uns unsere Schuld oder in der Geschichte gesprochen Schulden vergibt, wenn wir ehrlichen Herzens Buße tun und ihn um Vergebung bitten. Dies gilt für jeden von uns heute Morgen. Auch wenn du dies bisher in deinem Leben noch nicht getan haben solltest. Heute Morgen. Heute Morgen ist der Zeitpunkt, wo du Buße tun kannst. Und all dies ist nur möglich, weil der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha für deine, für meine, für unsere Sünden gestorben ist. Wir sind wie dieser Verwalter. Wir, du und ich, wir hatten eine übergroße Schuld vor Gott. die wir niemals hätten aus eigener Tasche begleichen können. Wir hatten diesen Milliardenbetrag zu zahlen und hätten diese Schuld niemals zurückzahlen können. Auch diese Wahrheit ist für viele unerträglich. Wie überheblich sind wir Menschen doch manchmal. Wir denken, dass allein unser Wille und unsere Anstrengungen ausreichen werden. Wach auf. Wach auf heute Morgen, der du vielleicht so denkst. Jesus macht mit dieser Geschichte ganz deutlich, dass der Betrag viel zu hoch ist, als dass ihn ein Mensch jemals allein wird zurückzahlen können. Auch du nicht. Egal wer du bist. Und egal welche tolle Ausbildung du genossen hast, welchen Posten du inne hast oder welche Bibelschule du besucht hast. Nichts, nichts von alledem wird dir beim Abtragen des Schuldenberges helfen. Und nicht umsonst macht der Jesus auch deutlich, dass wenn man reich ist, wenn man vielleicht auch berühmt ist, wenn man hier auf der Welt geehrt wird, dass man es dann vielleicht noch schwerer hat, zu ihm zu kommen. Weil man dann erst recht vielleicht stolz ist und vielleicht auch daran glaubt, dass man es selbst aus eigener Anstrengung geschafft hat. Wie reagieren wir jetzt auf diese frohe Botschaft von der Erlassung all unserer Schulden? Nun, im Beispiel geblieben stellt sich jeden von uns hier natürlich die Frage, wie barmherzig gehst du mit deinem Nächsten um? Wenn Gott dir doch so viel vergeben hat, warum bist du dann oftmals so hartherzig gegenüber deinem Mitmenschen? Bist auch du wie dieser unbarmherzige Schuldner, der selbst alles erlassen bekam und dennoch ohne Liebe und Barmherzigkeit seinen Mitarbeiter ins Gefängnis werfen lässt? Jener Mitarbeiter, nochmal bemerkt, der im Gegensatz zu dem Verwalter ja nur einen kleinen Betrag an Schulden hatte. Wollen wir an ein Wort denken, ein Wort unseres Herrn aus Matthäus 7. Ihr kennt es alles, ein wunderbares Wort. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Und der Herr Jesus warnt uns hier, wieder in der Stelle hier in Matthäus 18, Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Und diese Warnung ist im Zusammenhang mit den Folterknechten, denen der König diesen Verwalter übergeben hatte. Das heißt, Gott wird auch uns mit großer Härte begegnen, wenn wir unsere Mitmenschen mit großer Härte behandeln. Wollen wir das? Am Rande vermerkt sei hier noch ein Hinweis. Diese Härte, die muss sich natürlich nicht immer offen zeigen. Man kann auch hartherzig sein. Auch das ist etwas, was Gott hier verurteilt. Und eine Sache, die man natürlich gegen solche Sätze vorbringen kann, es geht gar nicht darum, Menschen Angst zu machen. Aber genauso wie Adam und Eva sich im Garten Eden vor Gott nicht im Busch verstecken konnten, dann machten die ja. So nach dem Motto, wir gehen da sozusagen in die Büsche, dann sieht er uns nicht. Genauso wenig können wir natürlich unser sündiges Herz vor Gott verbergen. Jetzt noch ein Wort an all diejenigen, die auch ehrlichen Herzens dem Herrn Jesus nachfolgen wollen. Und die vor einem großen Dilemma stehen. Was tue ich, wenn ich es nicht schaffe, von Herzen zu vergeben? Was tue ich, wenn ich vielleicht noch nicht einmal die Bereitschaft aufbringen kann, meinem Gegenüber zu vergeben, weil er mich so tief verletzt hat? behaupte mal, dass diese Fragen mit Sicherheit nicht so weit hergeholt sind, als dass wir uns diese Situation nicht vorstellen könnten. Ich persönlich, ganz persönlich, kenne es zumindest aus meinem Leben, dass ich zum Teil ganz große Probleme verspüre, für Menschen auch zu beten, die aus meiner Sicht alles versuchen, um mir Schaden zuzufügen. Menschen, bei denen ich vielleicht von vornherein schon die größten Zweifel habe, ob die Bitte um Vergebung überhaupt ernst gemeint ist. Und wer sich da heute Morgen angesprochen fühlt, ihr seid mit Sicherheit nicht alleine. Das sind Punkte, über die man ungern spricht. Vielleicht schämt man sich dafür. Vielleicht hält man sich auch für einen schlechten Christen, weil das ja eigentlich gar nicht sein kann. Was kann ich in einer solchen Situation tun? Nun, zunächst einmal, Gott sieht in mein Herz, Gott sieht in dein Herz. Vor ihm kann ich diese meine Gefühle nicht verbergen. Ich kann sie in der Gemeinde verbergen, ich kann sie vielleicht vor meiner Ehefrau, meinem Ehemann, vor meinen Kindern verbergen, vor Gott nicht. Wie kann ich dann aber vor Gott Bestand haben, wenn ich diese Unversöhnlichkeit im Herzen spüre? Nun, zum einen, bekenne Gott ehrlichen Herzens diese Schuld. Bitte ihn darum, dass er dir, wie er es im Übrigen auch in seinem Wort versprochen hat, das Wollen und das Vollbringen schenken möge. Und wisse abschließend, dass du, auch wenn du in der Heiligung noch wachsen musst, so dennoch vor Gott gerechtfertigt dastehst, nicht aufgrund deiner Taten, sondern durch den stellvertretenden Opfertod Christi am Kreuz von Golgatha. Wenn wir zum Ende kommen, möchte ich auf eine Sache hinweisen, die für mich an dieser Stelle ganz zentral ist, und zwar Gottes Gnade als Vorbild für uns heute. In Johannes 3,16 folgend heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der Herr Jesus, er wurde gekreuzigt, er wurde begraben. Er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt und hat uns damit den Weg zu Gott geebnet. Von uns aus werden wir den Milliardenbetrag niemals bezahlen können. Aber der Herr Jesus hat am Kreuz den Betrag längst beglichen. Wir wollen ihm dafür heute Morgen dankbar sein. Und tragen wir diese Dankbarkeit auch zu den Menschen. Zeigen wir ihnen etwas von der Liebe Gottes. Und falls jemand unter uns noch nicht vor Gott seine Sünden bekannt hat und vor ihm Buße getan hat, so kannst du dies heute noch tun. Preist den Herrn, dass noch Gnadenzeit ist. Amen.